So, nachdem wir jetzt eine ganze Menge über das E gehört haben, was nächstes Wochenende im AZ Conny stattfinden wird, habe ich jetzt Karin und Miriam von Hollerbeck, von der Hollerbeck-Website, zu Gast und möchte mich mit den beiden unterhalten darüber, was ist Hollerbeck. Ja, was ist Hollerbeck?
Ja, das ist eine gute Frage, die wird auch als erstes immer gestellt, weil die meisten Leute erstmal so denken, Hollerbeck, was soll das überhaupt bedeuten? Also erstmal zum Wort an sich. Hollerbeck kommt aus dem Englischen, heißt so viel wie Brüll zurück. Die Hollerbeck-Seite selbst beschäftigt sich mit Belästigungen auf offener Straße im öffentlichen Raum. Die Hollerbeck-Bewegung ist 2005 schon entstanden. In New York hat da den Ausgangspunkt genommen, weil sich da halt auch Leute getroffen haben, die halt über diese Thematik mal gesprochen haben, wo teilweise Männer von Frauen gehört haben, was sie so täglich auf der Straße erleben, halt hinterhergepfiffen, dumm angemacht, begrapscht etc. Und sich gedacht haben, das kann doch eigentlich nicht sein, dass man das einfach machen kann. Und da gibt es kaum wirklich einen rechtlichen Rahmen, in die solche Art Belästigungen fallen, aber sie existieren. Genau, und da kam es halt zur Entstehung dieser Seite, wo Leute ihre Geschichten davon, was ihnen widerfahren ist, teilen können. Mittlerweile gibt es das in 52 Städten, solche Webseiten. Und ja, seit heute offiziell auch in Dresden und Dresden und Umgebung.
Gratulation.
Ja, wir haben unseren Start geschafft.
Wow. Ja, welche Funktion hat diese Seite? Geht es darum, dass die Opfer sich sozusagen gegenseitig unterstützen und bestärken? Oder geht es vielleicht auch um die Menschen, die solche Sprüche machen oder Grenzüberschreitungen tun? Worum geht's?
Also ich würde sagen, zuerst geht es um die Menschen, die das erleben und die sich davon in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Aber es geht natürlich auch darum, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Also es ist... Es soll zum Thema werden, also es können alle Menschen wahrnehmen dort und es können eben die betroffenen Menschen das veröffentlichen, weil normalerweise sind sie ja allein mit der Situation und meistens ist es nichts, worüber man so leicht sprechen kann. Und da gibt es eben einfach den Raum, wo man dann dazu aufgefordert ist, das zu teilen mit der Öffentlichkeit und mit anderen Betroffenen.
Inwiefern ist es dann sicher? Also wenn ich da was Schlimmes erlebe und das da niederschreibe, kann man das auf mich zurückführen wieder?
Also eigentlich nicht. Sollte zumindest nicht möglich sein. Also die Leute, die was einsenden, die hinterlassen natürlich ihre E-Mail-Adresse bei uns. Die wird nicht veröffentlicht, die wird vertraulich behandelt und können sich irgendeinen Alias-Namen geben, sodass man das nicht zurückverfolgen kann. Also es geht auch nicht darum, rauszufinden, wer das jetzt war, sondern einfach echt erstmal um die Sichtbarmachung. Weil ganz oft in so privaten Gesprächen, die wir alle mal geführt haben, kommt dann so raus, wenn man mal erzählt, ja, mir ist da was passiert, mich haben ein paar Typen aufgehalten oder hinterhergepfiffen oder sowas und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann kommt ganz schnell, oh ja, das ist mir auch passiert. Aber niemand würde das so richtig von sich selbst aus erzählen, weil es auch immer so eine Sache ist, naja, vielleicht passiert das nur mir oder vielleicht bin ich da auch zu sensibel oder so oder schätze das falsch ein. Und uns geht es ganz klar darum zu sagen, du als betroffene Person, du hast die Definition gemacht, du kannst festlegen, wo deine Grenzen anfangen und wann die Grenze überschritten ist. Das hat kein anderer zu tun. Also das hat weder die Öffentlichkeit zu sagen, ach na, jetzt hab dich mal nicht so, sondern wenn du sagst, das war für mich der Punkt, das war zu viel, das geht nicht, dann darfst du das sagen und wir bestärken dich da drin.
Da ist sozusagen eure Arbeit eine, die Bewusstsein dafür schafft, dass es tatsächlich auch eine Grenze gibt bei Menschen, die diskriminiert werden. Also viele Leute wissen das ja möglicherweise gar nicht, dass Hinterherpfeifen belästigend ist.
Ja, das ist halt auch so, das wird so als, naja, das ist doch ein Kompliment, nur hab dich mal nicht so. Und sicher, das wird von jedem anders wahrgenommen. Also manche Leute finden das nicht schlimm, andere finden das wieder schlimm. Aber die Leute, die das scheiße finden, die haben recht zu sagen, das ist nicht okay und ich fühle mich damit belästigt, weil vielleicht auch der Kontext einfach so ist, dass ich mich da wirklich irgendwie eingeengt fühle oder dass da so ein Angstgefühl in mir hochkommt. Ich meine, wenn ich nachts allein über die Straße laufe und irgendwer quatscht mich doof an oder pfeift mir hinterher, dann ist das wahrscheinlich bestimmt schon so ein Moment, wo man dann so sich denkt, das Sicherheitsgefühl oder einfach generell das gute Gefühl, was ich hatte in meinem Körper und hier die Straße runterlaufen, ist jetzt erstmal weg. Da ist ein komplettes Unsicherheitsgefühl da. Und sicher ist es auch wichtig, den Leuten, die das vielleicht machen, auch zu vermitteln, das ist nicht okay. Selbst wenn dir vielleicht alle anderen sagen und die Gesellschaft sagt, naja, das sind doch Komplimente, das ist Anmache, das ist halt nicht anders und das ist okay. Wir sagen, nee, das ist es eben nicht. Und es gibt viele anderen, denen es genauso geht.
Das bedeutet sozusagen, ihr sammelt das Material, um in diesen Diskurs über diese Grenze zu intervenieren, mit ganz konkreten Lebensgeschichten oder Erfahrungen von Menschen, um zu zeigen, nee, es ist eben nicht bloß ein Spaß und es ist auch kein Kompliment.
Ja, ganz genau.
Ja, das war jetzt eine lange Frage mit einer kurzen Antwort. Genau. Okay.
Ich denke, ein Stück weit kann man ja auch das quasi den sexistischen Gehalt ein bisschen daran feststellen. Es gab da ja schon in den 60er Jahren so Experimente von Frauen, die dann einfach Männern an den Arsch gegangen sind auf der Straße. Hm. Oder wenn ich als Mann einem anderen Mann irgendwie schöne Augen mache, das nimmt er halt auch nicht gleich als Kompliment. Ne? Hm. Und das, denke ich, ist einfach so ein wichtiges Element, das ja, dann immer verloren geht, wenn gesagt wird, ach, hab dich nicht so mit dem bisschen Pfeifen. Ja.
Genau, also uns geht es darum, dass ganz klar wird, das ist halt kein Kompliment, was da passiert. Belästigung im öffentlichen Raum, auf der Straße, das hat nichts mit Komplimente zu tun oder mit ich finde jemanden begehrenswert, sondern meistens eher was mit Machtdemonstration. Also einfach die Leute, die es betrifft, so gesehen, also wenn wir jetzt Opfer nennen wollen, das ist immer so ein unschöner Begriff, wir würden es eher sagen Betroffene. Für die Betroffenen ist es ganz klar, sie können da in dem Moment nichts machen und stürzen in eine Ohnmachtsposition. Und derjenige, der das ausübt, hat auf einmal die Macht über mich, wie ich mich verhalte, in was für einer Situation ich mich jetzt gerade befinde. Und das ist ganz klar auch so eine Art schon Gewalt, auf alle Fälle.
Ja, ich stimme dir absolut zu. So. Ja, für die neu hinzugeschalteten Hörerinnen, also wir haben gerade ein Interview mit Holla Back, das ist eine Website, die ist Dresden-spezifisch, die gibt es nicht nur in Dresden, aber diese spezielle Seite ist Dresden-spezifisch und dort können alle Menschen, die betroffen sind von Grenzüberschreitungen im öffentlichen Raum, aber auch außerhalb des öffentlichen Raums, ihre Erfahrungen niederschreiben, hinschicken und die werden dort anonym veröffentlicht, um mit zunehmender fortschreitender Zeit mehr und mehr in diesen Diskurs zu intervenieren darüber, was ist eine Grenzüberschreitung und was ist eine Belästigung. Und ich habe hier Karin und Miriam zu Gast, die diese Seite aufgesetzt haben. So, ich habe gehört von euch, ihr wollt da in die Öffentlichkeit gehen. Natürlich ist eine Website schon eine Öffentlichkeit für sich, aber das Internet ist groß und weit und ich vermute mal, ihr habt noch anderes vor. Geht ihr da auch an die Presse oder macht ihr Veranstaltungen? Beteiligt ihr euch an Events und Festivals möglicherweise?
Also grundsätzlich ist da vieles möglich. Was jetzt schon besteht, ist, es gibt eine Facebook-Seite, es gibt einen Twitter-Account und das Ganze ist eben auch gut vernetzt mit anderen Hollaback-Seiten und mit anderen Gruppen und Seiten, die sich zu dem Thema beschäftigen. Es wird im Sommer eine Benefiz-Soli-Party geben. Die ist jetzt gerade nicht von uns organisiert, aber ich glaube der 31. August, aber ungefähr die Größenordnung in der Scheune.
Okay.
Also das auch um, also das Hauptziel ist Öffentlichkeit zu machen und wir sind eine Gruppe, die das ehrenamtlich machen und da haben wir jetzt auch schon gesessen und überlegt, was brauchen wir dafür und da brauchen wir ja zum Beispiel wenigstens Flyer oder irgendetwas, um auf uns aufmerksam zu machen und für diesen Zweck soll dann vielleicht so eine Benefiz-Soli-Party sein, damit wir ein bisschen Geld haben, um Öffentlichkeitsarbeit machen zu können. Heute war eben der Lounge und da haben wir schon Pressemitteilungen rausgegeben und ein anderes Radio hat uns auch sogar schon gesendet heute. Also war das gar nicht ganz unerfolgreich mit der Pressearbeit, die wir heute angefangen haben.
Okay. Super. Habt ihr noch was weiteres hinzuzufügen zu Hollaback in Dresden?
Jetzt direkt nicht, außer guckt euch doch mal die Seite an, geht rauf. Wenn ihr was habt, könnt ihr es gerne berichten. Oder wenn ihr einfach nur Leuten eure Unterstützung klar machen wollt, da gibt es jetzt auch solche kleinen grünen Button unter den Geschichten. Da steht drauf, I've got your back, das ist Englisch und heißt wie, ich gebe dir Rückhalt. Also einfach mal sich die Geschichten durchlesen und wenn ihr denkt, den Leuten muss man irgendwie signalisieren, dass sie damit nicht alleine sind, den Knopf drücken und die haben dann so Instant Feedback. Genau. Mhm.
Neben dem Instant Feedback habt ihr ja auch auf eurer Seite die Informationen zu Hilfe, Beratung und so weiter. Wer hilft euch eigentlich? Also ihr seid eine Gruppe, die da ganz konkret so einen Take-Off machen für so eine Hollaback-Seite. Mit welchen Partnerinnen und Partnern könnt ihr hier in Dresden irgendwie rechnen?
Also wir haben eine Vernetzungsrunde gemacht, haben uns bei vielen Hilfsprojekten erstmal vorgestellt. Also die Hilfsprojekte, die jetzt konkret auf der Seite genannt werden, mit denen stehen wir persönlich in Kontakt. Die fanden das Projekt alle ganz toll und wenn es wirklich Sachen gibt, wo wir sagen, die würden wir gerne an jemanden weiterleiten, der sich da wirklich ganz fachmäßig damit auseinandersetzen kann und auch echt eine psychosoziale Beratung geben kann, dann wissen wir, wen wir da ansprechen können. Also die Leute wissen von uns, die ganzen Beratungsstellen, die unterstützen uns auch und das ist schon mal sehr viel wert.
Respekt. Also ist ein tolles Projekt, was ihr da macht. So, wir haben gerade was über Hollerbeck gehört, über die Website, die heute an den Start gegangen ist mit Karin und Miriam. Und sag nochmal die Website an, damit jeder die findet.
Genau, also die Adresse der Website ist dresden.ihollerbeck, geschrieben ihollerbeck.org.
Und das Hollerbeck, H-O-L-L-A?
B-A-C-K.
Genau. Ja, das ist wichtig. So, und wir treten jetzt an, um so ein bisschen die Landschaft der feministischen Projekte in Dresden zu beleuchten. Das soll natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, das haben wir gerade erörtert, dass das schwer ist. Und es gibt ja da tatsächlich auch eine ganze Menge schon etablierter Projekte, wie eben das Frauenzentrum sowieso und das Frauenbildungszentrum auf der Oskarstraße. Das sind so Dinge, die sind dann eben auch in den einschlägigen Publikationen vertreten und mit Programmheftchen und in Dresden und in der Sachs und so weiter. Was mich gerade im Moment mehr interessiert, das sind Projekte, die relativ neu sind und deswegen noch nicht so eingegangen sind in den Informationsfluss, in den üblichen. Und die vielleicht sich anders vernetzen oder anders aufstellen, anders strukturieren als die herkömmlichen oder sagen wir mal als die feministischen Projekte der älteren Generation. Okay, so, wer möchte anfangen, Karin?
Ja, also
wir von der, so, feministisch?
Von der Hollerbeck-Gruppe, wir sind ja ursprünglich haben wir uns dazu entschlossen, Hollerbeck zu machen im Forum G. Das Forum G ist ein Treffen, 14-tägig, das gibt es durchgängig seit Mitte Juli des letzten Jahres. Das ist auch entstanden mal aufgrund, ich denke, der antisexistischen Tage von Referat. Das weißt du besser.
Das kann sein. Also die Idee, glaube ich, zu so einem feministischen Diskussionskreis hieß es ganz am Anfang. Oder feministischer Stammtisch, das war ein etwas nicht so glücklicher Name, glaube ich. Der war entstanden aufgrund von einer Frauentagsveranstaltung, die wir vom Referat Gleichstellungspolitik aus im alten Wettbüro, genau, im alten Wettbüro hatten. Da haben wir halt über Feminismus 2.0 diskutiert und wo sind denn eigentlich die ganzen jungen Aktiven und gibt es die überhaupt, weil so der feministische Diskurs oder so sehr oft von der älteren Generation doch geführt wird. Und wenn man halt in Deutschland oder auch in Dresden sagt, Feminismus, haben denken ganz viele erstmal so, ah, oh, alles Schwarze oder sowas. Und dass es halt da keine neue Generation ist, die so auf den Plan tritt und sind da so ins Gespräch gekommen, dass es da durchaus Aktive gibt, die sich teilweise aber nicht kennen oder nicht wissen, wie sie sich vernetzen sollen und sind dann auch so auf Projekte gekommen, die es sehr viel online gibt. Also das ist eine Sache, die ich, glaube ich, sehr so ein Alleinstellungsmerkmal oder wie auch immer von den ganzen neuen Projekten, dass viel über Internet einfach abläuft. Viel Kommunikation läuft über Facebook ab, halt auch so News verbreiten, Veranstaltungen planen etc. über halt die ganzen neuen Technologien. Und da kam so ein Dialog in Gang, daraufhin kam es irgendwie, Leute wollten halt weiter diskutieren, kam es zu diesem feministischen Stammtisch, der war erst nur an der Uni angesiedelt, was auch nicht so toll war, weil viele einfach gedacht haben, ja, wenn wir immer das nur so an der Uni machen, ist blöd, weil dann kommen nur Leute von der Uni und wir wollen das eigentlich offen machen für alle aus Dresden. Und daraufhin hat sich dann so im Prozess das Forum G gegründet. G steht dabei für alles Mögliche, für Gleichstellung, für Geschlecht, für Gender, was auch immer man mit G verbinden mag. Und ist dann jetzt seit einer ganzen Weile immer, trifft sich im Gerede e.V., hat da ein Zuhause gefunden. Und ist halt für alle, die sich für Gleichstellung, Feminismus, Queer-Politik etc. interessieren, ist es offen und es gibt viele angeregte Diskussionen. Und es entstehen halt auch Projektideen, wie zum Beispiel die Hollerbeck-Seite.
Okay, also das Forum G, also verstehe ich das richtig, wenn da einfach jeder hinkommen kann und aus dem Pool an Menschen, die sich dort treffen, entstehen dann immer mal neue Projekte. So vielleicht auch kurzzeitig oder?
Ja, genau. Also, wer will, kann kommen.
Ich würde sagen, dass die Hauptsache für die meisten Leute dort schon eher ein Stammtischcharakter, auch wenn das Wort negativ besetzt ist. Aber es ist ein Raum, wo man hingehen kann, um über das Thema zu reden. Und es ist grundsätzlich für viele Menschen nicht selbstverständlich, irgendwie in ihrer direkten Umgebung über feministische Themen zu sprechen. Und da gibt es einfach einen Raum, wo man davon ausgehen kann, es gibt ein gemeinsames Interesse an dem Thema. Es gibt auch gewissen Grundkonsens, ohne dass wir den so exakt aufgeschrieben haben, weil wir gleich festgestellt haben, dass es auch viel interessanter ist, festzustellen, wie vielfältig das ist. Und wir sind auch bei jedem Treffen, denke ich mal, vielfältig. Und gleichzeitig finden wir auch wieder Sachen, wo wir uns gemeinsam auf Sachen einigen oder daraus eben so Sachen entstehen, wie Hollaberg zum Beispiel. Aber es ist nicht mit dem Ziel, dass dann Projekte daraus entstehen müssen und dass daraus Veranstaltungen entstehen müssen. Die Menschen haben auch unterschiedliche Ziele, die da hinkommen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist im Vergleich zum alten Feminismus, ich denke mal, dass die älteren Projekte tatsächlich ausschließlich von Frauen gemacht werden. Von Frauen für Frauen, das ist eben das Klassische. Und beim Forum G war es eben auch immer von Anfang an klar, dass auch als Männer wahrgenommene Menschen daran sich aktiv beteiligen. Und auch einfach, dass es offen ist für alle möglichen Identitäten.
Das ist schön. Also es wird niemand ausgeschlossen sozusagen. Was habt ihr da so für Themen gehabt zum Beispiel, über die ihr in der letzten Zeit da diskutiert habt?
Die letzten Treffen war ich nicht da. wir hatten ganz am Anfang auch über die Slutwalks gesprochen, weil das war ja damals ganz aktuell gerade, als wir auch angefangen haben. Und das war auch eine ganz kontroverse Diskussion einfach zu überlegen, ist das ein Mittel, um das Thema Sexismus und Victim Blaming eben wirklich voranzubringen. Und da gibt es ja auch, denke ich mal, einfach ganz unterschiedliche Reaktionen, wie das in den Medien aufgenommen worden ist und in der Öffentlichkeit. Deswegen gibt es da Pro und Contra. Aber wir haben alle auch gesagt, das ist nicht so ganz das, was wir für so das Nachhaltige halten. Das ist so ein Event, das ist schön, dass es auch spontan so viel Widerhall gefunden hat um die Welt herum. Aber das ist nicht das, wo wir uns so langfristig mit beschäftigen wollten. Was wir auch ganz, weil es so internetaffin ist, was wir auch öfter haben, sind Themen aus Blogs und ganz gezielt auch wie soll man das nennen? Also sie nennen sich selbst die Maskulisten, also Leute, die Frauen auch vor allem im Internet angreifen oder auch gerade feministische Meinungen angreifen. Das ist in den verschiedensten etablierten Medien wie Spiegel Online und so weiter im Internet sehr stark verbreitet, aber eben auch Bloggerinnen sind. Da ist es ein ganz großes Thema und da haben wir uns auch eben mit den verschiedenen Themen, die die setzen wollen und teilweise erfolgreich setzen und gegen Strategien, gegen Argumenten auseinandergesetzt.
Okay, so, seid ihr 5 Menschen, die ihr versammelt seid? Also insgesamt sind wir hier 7 im Studium. Seid ihr noch in anderen Projekten aktiv? Gibt es da noch ein Projekt, was außer den schon hier gerade besprochenen noch besprochen werden sollte? Was macht ihr noch so in eurer Freizeit?
Ja, also ich mache in meiner Freizeit bis jetzt immer noch das Referat Gleichstellungspolitik. Also ich mache es nicht, bin da mit dran beteiligt am Referat Gleichstellungspolitik von der TU Dresden. Ich glaube, so ein ähnliches Referat gibt es jetzt auch an der EHS. Das wird da auch aktiv. Also an den Unis gibt es auch so Gleichstellungsreferate, Gleichstellungspolitikreferate, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Was unsere letzte große Aktion war, waren die Tage gegen Sexismus und Homophobie letzten November. Und wenn es gut geht und wenn es die Personaldichte, die leider immer sehr dünn ist, hergibt, dann soll es auch dieses Jahr wieder im November die Tage gegen Sexismus und Homophobie geben. Das ist dann meistens an der Uni, aber für alle, die sich für die Themen interessieren, definitiverweise offen. Also wir begrüßen alle, egal ob eine Uni oder nicht.
Ja, ich habe auch immer noch ein bisschen eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt so das Stück für mich überblickbare Geschichte von Frauenbewegung so sehe, gibt es ja immer wieder so, ja, eben die klassische Frauenbewegung sagt, ohne dass wir diese Form von Gesellschaft verlassen, werden wir die Benachteiligung der Frauen nicht in den Griff kriegen. Dann gab es mal irgendwie eine andere Phase, so ganz stark mit Judith Butler oder so verbunden, ohne dass wir das Thema Sexismus irgendwie in den Griff nehmen oder in den Blick nehmen, werden wir eigentlich auch nicht diese Gesellschaft irgendwie im Grunde nach verändern können oder so. Ist das für euch so ein großes jetzt gesellschaftspolitisches politisches Thema. Bleibt das für euch greifbar in euren Zusammenhängen oder schaut ihr eher an den ganz konkreten Phänomenen, an dem, was ihr so erlebt?
Das kann ja nur jede für sich selbst sagen. Also, oder auch wie ich es im Forum G wahrnehme. Also ich denke schon, dass die Leute, die dort sind, alle einen gesamtgesellschaftspolitischen Blick haben und schon das Zusammenwirken von verschiedenen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft in den Blick nehmen. Und ich denke mal, wenn man Geschlechterverhältnisse in Frage stellt, stellt man eben eine Normalität in Frage, die mit anderen zusammenhängt. Und man kann eigentlich dadurch, dass man überhaupt lernt, wie man damit umgehen kann, Sachen in Frage zu stellen, die scheinbar gegeben sind und unveränderbar sind. Daraus kann man auch ganz viel ableiten, grundsätzlich einen kritischen Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse zu entwickeln. Und deshalb, also das ist irgendwie eine automatische Folge auch, wenn man das eine in Frage stellt, noch mehr in Frage zu stellen.
Für mich. Ja, also ich denke auch, dass so, wie man sie so schön nennt, Intersektionen immer wichtiger werden. Also oftmals vor ein paar Jahrzehnten, wenn man es so sehen will, wurden ja so Kategorien getrennt voneinander betrachtet. Halt, wir haben so die Kategorie Geschlecht und was für Unterdrückungsmechanismen gibt es da und Klasse und was für Unterdrückungsmechanismen gibt es da. Und vielmals wurde halt außer Acht gelassen, dass diese ganzen Sachen sich total überschneiden und jede Person individuell sich in diesen ganzen Sachen verorten kann. Und nur weil ich mich vielleicht als Frau identifiziere, kann ich mich nicht mit allen anderen Frauen gleichsetzen oder sagen, ich spreche jetzt für die Frau. Also ich denke, das wird auch immer wichtiger, dass uns auch sehr bewusst ist, dass wir nur immer, wenn überhaupt, für uns sprechen können. Und aber auch ganz klar sehen, dass andere Leute vielleicht andere Bedürfnisse haben und die müssen wir genauso wahrnehmen. Halt, dass jeder die Definitionsmacht so gesehen über seine eigene kleine Welt hat.
Gibt es ja auch das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das finde ich da speziell ziemlich interessant an der Stelle, dass so ein Professor da in Bochum festgestellt hat, dass wenn man diskriminiert, dann diskriminiert man in alle Richtungen, egal wen, ob man jetzt Frauen diskriminiert oder also je nachdem Homosexuelle, wenn man sie kennt oder irgendwie auf sie trifft oder eben auch Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Also wenn jemand diskriminiert, dann diskriminiert der Menschen, egal welcher Gruppe. Und dass, wenn man einmal angefangen hat zu diskriminieren, dass man auch ganz schnell dabei ist, andere Leute zu diskriminieren. Also ich denke, das, was du angesprochen hast, dass sich man da nicht ghettoisieren sollte mit seinem speziellen gesellschaftlichen Problem als eine spezielle gesellschaftliche Gruppe, sondern dass es vielleicht darum geht, auch solidarisch zu sein oder sich irgendwie zu vernetzen eben mit anderen Menschen, die da auch irgend so einen Kampf kämpfen um Anerkennung und um ihre Würde oder so.
Nichts. Genau.
Ja, das sieht man nicht im Radio.
Ja. Ja, ich hake noch mal ein klein Stückchen nach. Und zwar auf die Spitze die Frage gestellt, ist Antisexismus ein Erziehungsprojekt? Also kann man Sexisten zu Nicht-Sexisten erziehen? Oder, und das wäre ja sozusagen die Position der eher strukturell arbeitenden Frauenbewegung in Institutionen und so weiter, langer Weg, viel, viel Zeit, die da drin steckt, die da sagen, nee, also irgendwie müssen wir die Gesellschaft wirklich umstülpen. Und mich würde jetzt sozusagen, wenn wir diese Unterscheidung haben, okay, Internetaffinität und wir haben Facebook und wir treffen uns an einem Stammtisch oder so, wie politisch wird es am Stammtisch? Also wie bleibt das auch in den Gruppenzusammenhängen im Blick, dass da irgendwie vielleicht was umfallen sollte, was noch steht?
Also ich denke, dass dadurch, dass so eine Seite wie Hollaback entsteht, dass es einen Raum gibt, der sich 14-tägig trifft, der sich unterscheidet sozusagen zu dem Raum draußen, denn das ist auch Strukturen schaffen. Also es ist nicht nur Inhalt und irgendwie virtuell, sondern es ist immer wichtig, Strukturen zu schaffen, die Menschen unterstützen, die politisch aktiv werden. Und ich denke aber auch, dass institutionelle Gleichstellungspolitik eben nicht auskommt ohne diese symbolische, erzieherische Ebene, aber auch nicht verzichtbar ist. Also man kann nicht nur über Kultur und Diskurs irgendwie alles verändern, man braucht auch Machtmittel und Strukturen. Und aber nur Strukturen zu schaffen, ist in einer Demokratie zum Glück nicht möglich, die aufrechtzuerhalten und die zu legitimieren, wenn man nicht auch auf der kulturellen Ebene was verändert oder auf der erzieherischen Ebene. Und deswegen, das sind zwei Seiten der Medaille, wenn man was verändern will, denke ich.
Hm. Ja, Also ich denke auch, das geht Hand in Hand. Auf der einen Seite versuchen vielleicht umzuerziehen, das hat immer so einen leicht merkwürdigen Beigeschmack, das Wort. Aber sag mal, positiv beeinflussen.
Anregen
zum Andersdenken, genau. Und gleichzeitig halt wirklich die Strukturen auch ein bisschen hinterfragen, die bis jetzt bestehen und sagen, können wir da nicht was verändern?
Man könnte ja auch von Bewusstmachung sprechen, ne? Also nicht jeder Sexist ist jetzt ein programmatischer Sexist, der unbedingt Sexist sein will vielleicht. Also ich denke, da gibt es ziemlich viel Unbewusstheit einfach, die durch eben genau solche Arbeit und solche Strukturen, die über...
Also ich würde sagen, das ist kein Menschen, also ich kenne keinen Menschen, der kein Sexist ist. Also irgendwo, das ist unterschiedlich weit fortgeschritten, wie bewusst wir damit umgehen, denke ich mal. Aber letztlich ist es ganz schwer in dieser Gesellschaft nicht, also völlig losgelöst davon zu denken, also von der Kategorie Geschlecht. Also ich denke, selbst wenn man versucht, damit reflektiert umzugehen, ist es im ganz normalen Leben fast unmöglich, sich da wirklich von... so absolut zu lösen. Also es, und deswegen kann es auch jedem passieren, dass er jemand anderen diskriminiert.
So, und jetzt in der Pause, da haben wir uns ein bisschen weiter unterhalten über so Feminismus überhaupt, so wie wird Feminismus wahrgenommen zurzeit. Wir haben da den Mythos angesprochen, dass es da unterschiedliche Generationen gibt, die sich angeblich nicht grün seien und dass dieser Mythos widerlegt ist. Und hatten auch schon überlegt, woran das liegt. Da hattet ihr kurz was dazu gesagt.
Also ich glaube, dass das sehr, sehr stark auch von außen zugeschrieben wird und dass das gerne irgendwie in den Medien so dargestellt wird, da jung und hip und da und Abstellgleis und ist erledigt. Und das hat häufig mit Themen zu tun, die auch sehr unbequem vielleicht sind oder eben sehr wenig im Moment in der Öffentlichkeit. Und das wird dann gerne dem Alten und erledigt zugeschrieben. Und ich glaube, dass das nicht so ist, dass junge Feministinnen, also für uns oder für mich kann ich es auf jeden Fall sagen, die alten Themen genauso wichtig finden, aber auch dazu ja, vielleicht einen neuen Zugang finden. Aber alte Themen, klassische Themen, wäre zum Beispiel das Thema Abtreibung und das Thema Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen. Und ich denke, das ist jungen Feministinnen genauso bewusst wie älteren.
Ja, ich denke mal, das liegt vielleicht auch daran, dass die älteren Feministinnen in ihrer politischen Arbeit tatsächlich diese Strukturen geschaffen haben, die sich mit genau diesen Themen beschäftigen. Und da bleibt dann für die Jüngeren vielleicht, bleiben einfach andere Felder. Und du hast ja, Miriam, vorhin schon gesagt, ich kann mich nie überall engagieren. Ich kann nur die Sachen machen, die ich eben mache. Und ich kann ja auf alle Demos gehen, zum Beispiel. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, wie ist so deine Erfahrung?
Ja, also ich weiß nicht, ich finde immer, viele Themen sind total wichtig und total interessant, aber ich kann halt nur so viele Themen bearbeiten, bis ich so personell selbst am Ende bin oder einfach wirklich mal eine Pause brauche. Das heißt aber nicht, dass jetzt die Leute, die sich vielleicht speziell nur auf ein Feld fokussieren, also die Leute, wie wir zum Beispiel, die jetzt Hollaback machen, wir sehen dann natürlich das Gesamtfeld. Also wir sind jetzt nicht beschränkt nur auf Übergriffe im öffentlichen Raum oder auf öffentlicher Straße. Wir sehen auch die ganzen anderen Sachen. Also was weiß ich, diskriminierende Werbung über Gender Pay Gap etc. etc., was da alles noch ist und was ja natürlich irgendwie auch so eine Wirkung aufeinander hat. Das ist uns klar und das ist uns bewusst, aber es braucht halt mehr Leute, die sich für spezielle Sachen einsetzen, weil ich denke, das ist auch immer noch in Dresden so ein bisschen das Problem, was man auch so merkt, wenn man mal so einen Kreis durch so feministische, queere Kreise macht oder Leute, die sich für Gleichstellungspolitik interessieren. Irgendwann trifft man immer wieder die gleichen Gesichter, weil es halt absolut definitiverweise noch mehr Leute braucht, die sich da engagieren wollen. Und ich denke, es gibt viele, die sich engagieren möchten, aber nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Und wir hoffen doch mal, dass die heutige Sendung vielleicht zeigt, dass es da doch Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel die E-Vibes oder das Forum G oder. Also es gibt Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Was sagen die E-Vibes dazu? Es wird geschmunzelt am Mikrofon.
Ja, also ich denke, wir sehen das ähnlich, so das Problem, dass es halt viel zu tun gibt und wenige Menschen bisher, die da wirklich aktiv werden oder halt auch nie die Möglichkeit hatten, bisher aktiv zu werden. Also mir persönlich ging es genauso. Also ich wollte immer was machen, hatte aber nie irgendwo einen Zugang halt oder keine Ahnung, ich habe halt nie irgendwas erfahren, wo in Dresden was los ist. Und bis ich dann irgendwann selber aktiv geworden bin, aber ja, jetzt so langsam geht's ja los.
Ich hätte auch gerne noch eine Frage, und zwar ihr E-Vibes sozusagen, ihr macht ja ein ganzes Stück in so einer Kulturrichtung, und das ist ja was ich schon seit einer ganzen Reihe von Jahren mit viel Sympathie beobachte, dass es da so ein bisschen so queere Partys gibt und so weiter. Gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, wenn ich auf so auch eher im linksradikalen Spektrum angesiedelte Partys gehe, mir das anschaue, dass irgendwie sexistische Anmache da durchaus zum Tagesprogramm gehört und scheint es nicht toll zu kriegen ist, obwohl es dort ja definitiv in den letzten 20 Jahren ein relativ starkes Bewusstsein gegeben hat dafür, dass es also Stigmatisierung da gibt, dass da eben Kackscheiße, wie heißt der Aufkleber? Ja.
Sexistische Kackscheiße.
Kackscheiße, ja. Das ist das eimerweise gibt und irgendwie ist es nicht toll zu kriegen. Also wo seht ihr Chancen?
Da steht's drauf. Also das ist schon so, dass auch im linksradikalen Raum, sage ich mal, es zu sexistischen Anmachen oder was es da sonst noch so alles Schönes gibt, kommen kann und auch kommt. Und da ist auch noch viel zu tun, auch in dieser Subkultur. Das sehen wir schon auch so. Und da geht es auch wiederum um ein Bewusstmachen. Also, wie ihr das vorhin schon so schön gesagt habt, dass jeder Mensch quasi irgendwo auch Sexismus in sich hat, sozusagen. Aber der bewusste Umgang zählt halt. Und also aus der E-Vibes-Gruppe ist quasi auch noch die Idee dann entstanden, jetzt wo wir auch das Schutzkonzept fürs E erarbeitet haben, so eine Awareness-Gruppe zu gründen, vielleicht, ja genau, die sozusagen über das E hinaus auch wirken kann, in Party-Kontexten zum Beispiel, genau, um da für geschützte Räume zu sorgen, weil das ist definitiv ein großer Punkt, wo es viel zu tun gibt.
Aber dafür brauchen wir halt auch viele Leute. Also da nochmal der Aufruf an alle.
Genau, und das wäre die klassische Frage, wo ist das T-Stück, wo kann man andocken?
Also Interessierte können uns natürlich gerne eine E-Mail schicken, einfach an e-vibes@riseup.de, genau. E-Unterstrich, genau. Findet ihr aber auch auf dem Blog.
Sag das nochmal an.
Okay, nochmal. E minus. Nee, das ist der Blog.
Genau, über den ich denke mal, über euren Blog findet man auch eure Website, eure E-Mail-Adresse.
Genau.
Genau, also man guckt einfach nach e-vibes. E-vibes und dann findet man das in jeglicher Suchmaschine.
Unsere Adresse auch nochmal ansagen oder die E-Mail-Adresse. Also ja, Hollerbeck hat auch eine E-Mail-Adresse. Das ist dresden@ihollerbeck.org oder .org, Entschuldigung. Genau. Und ach so, wer vielleicht auf den Verteiler vom Forum gehen möchte, wen das interessiert, so mal so eine Gesprächsrunde zu haben oder einfach mal wissen möchte, was für Themen da beredet werden, da gibt es auch eine Internetadresse, also eine E-Mail-Adresse. Das ist forum-g@web.de. Da kann man hinschreiben, da wird man dann auf den Verteiler mit draufgesetzt, wo die Einladungen für die 14-tägigen Treffen rumkommen.
Okay, also forum-g@web.de.
Genau.
Ich wiederhole es nochmal. Ja, das ist total interessant und toll, dass es euch gibt und dass ihr diese Sachen macht, die ihr da tut. Ich finde das sehr wertvoll. Also ich muss das jetzt mal hier so wertschätzen. Ja. Du auch, Roman?
Na klar.
Ja, also wir hatten Hollerbeck da, die Karin und die Miriam. Und wir hatten die E-Vibes da, die das E organisiert haben, die 2,7 emanzipatorischen Tage, die am nächsten Wochenende im AZ Conny stattfinden. Und ich danke euch für den tollen Abend im Prinzip, also für die mehreren tollen Gespräche. Und ich bin total inspiriert und begeistert, was es so in Dresden an feministischen Projekten gibt. Und freue mich auf die kommenden Veranstaltungen. Genau, ich danke euch.
Ja, danke, dass wir da sein durften.
Danke auch von mir.